Auf dem Altar bleibe ich. Ich lese zurzeit das Buch von Hudson Taylor, nachdem er ja in China schon einige Kinder verloren hatte, starb jetzt auch das jüngste Kind, nur ein paar Wochen oder ein paar Tage alt, ein paar Wochen später seine 33-jährige Frau. Und dann schreibt er, so schwer ihm das ja auch alles fiel, die Frau war ihm eine große Stütze dort in China, aber er möchte nicht um Haaresbreite, dass es irgendwie anders gelaufen wäre, weil der Herr doch alles führt und leitet. So hat er dann es mit der Feder niedergeschrieben. So lag also auch sein Herz ganz in der Sache, Menschen dort aus dem verfinsterten Land für Christus zu gewinnen. Heute Morgen wollen wir uns hauptsächlich dem Vers aus Matthäus 25, Vers 40 zuwenden. Wir haben es in der Schriftlesung gehört und da antwortet der König. Und da heißt es so, der König wird antworten und sagen zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und wir stellen uns heute die Frage, was habt ihr meinen geringsten Brüdern getan? Christus führt uns hier das jüngste Gericht, das große Weltgericht vor Augen. Er zeigt uns, welche Szenen dort stattfinden werden. Und jeder Bibelleser, ich möchte sagen, jeder Mensch, der Zugriff hat auf Gottes Wort in dieser Zeit und überhaupt, der wird keine Entschuldigung haben und sagen, ja Herr, das wusste ich aber nicht, dass das von Bedeutung ist, mich um die geringsten Brüder zu kümmern. Sondern wir haben hier klar niedergeschrieben, was der Herr auch in diesem Bereich von uns fordert. Und wie schrecklich wird es andererseits für diejenigen sein, von denen wir in Vers 41 lesen, dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also es geht darum, was wir den geringsten Brüdern getan haben oder was man auch nicht getan hat, was man aber hätte durchaus tun können und sollen. Er spricht von den geringsten Brüdern, nicht von den Wohlhabenden, Reichen, von den Angesehenen. Und das stellt uns ja auch das Bild des armen Lazarus vor Augen. Ein allergeringster Bruder, der dort bei dem Reichen von den Dingen aß, die da vom Tisch hinunterfielen. Und der Reiche hat sich absolut nicht um ihn gekümmert. Ein gutes Beispiel, das auch hier zu diesem Thema passt. Es ist so, die Geringsten können übersehen werden. Dafür haben wir ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Die ersten zwei Verse. In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, es waren ja um die Tausende, einige Tausende, erhob sich ein Murmeln unter den Griechen, wieder die Hebräer, darum, dass ihre Witwen übersehen wurden in der täglichen Handreichung, also in der täglichen Unterstützung oder Fürsorge. Und dann haben die 12 die Menge der Jünger zusammengerufen und sagten, es taucht überhaupt nichts, dass wir auch mit hier uns um die Witwen kümmern sollen, dass die Verkündigung des Wortes Gottes unterlassen und uns um Dinge kümmern, die auch andere tun können. Unsere Aufgabe ist es, die Wortverkündigung auszuführen. Was ihr getan habt, meinen geringsten Brüdern. Es geht hier also um die guten Taten an Schwestern, an Brüdern, an die Erlösten des Herrn. Und dann zählt der Herr hier einige Dinge auf in Vers 35. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Vor Jahren schrieb mal ein Bruder aus Afrika: Ja, manchmal kommen welche an meine Tür und sagen, ja, sie brauchten Geld, sie haben nichts, um sich das Essen zu kaufen. Und er hat ihnen geholfen und sie auch unterstützt. Ja, die Versorgung, die Aufnahme von Kindern Gottes bleibt nicht ohne Lohn. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als wir das erste Mal dort in Benin waren, in einer kleinen Gemeinde, dann schenkten uns die Geschwister einem jeden eine große Flasche Wasser. Und dann dachte ich eben auch an das Wort, und ein kleiner Becher Wasser wird euch auch belohnt werden, den ihr anderen gibt. Christus sieht also gerne, wenn wir füreinander liebreich sorgen und uns auch um die Geringsten oder die Armen kümmern. Ein Wort aus Sprüche 28 unterstützt auch den Gedanken. 28, Vers 27. Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln. Wer aber seine Augen abwendet, der wird viel verflucht. Weiter sagt der Herr: Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Petrus schreibt im ersten Brief: Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Manch einer mag nicht glücklich gewesen sein, wenn er Gäste hatte und hat dann vielleicht ein bisschen gemurrt, oder wenn das Haus zu voll wurde, hat ihm das vielleicht auch nicht gefallen. Petrus aber ermahnt und erinnert: Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und ich habe mal, ich meine, es war vom Bruder Orr gewesen, einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, wann er ihn schrieb, 1920 oder 30 oder so, und dann vergleicht er das mit einigen Jahrzehnten zurück und sagt, damals war noch alles viel ärmlicher, aber die Geschwister waren im Allgemeinen gastfreundlicher. Jetzt geht es uns schon besser und die Gastfreundschaft hat nachgelassen. Hat uns das auch etwas zu sagen, wo wir in solch einem Wohlstand leben? Johannes schreibt im dritten Brief auch etwas von der Gastfreundschaft. Im dritten Brief, die Verse 4 bis 8. Ich habe keine größere Freude, denn die, dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du tust treulich, was du tust an den Brüdern und Gästen, die von deiner Liebe gezeugt haben vor der Gemeinde, und du wirst wohltun, wenn du sie abfertigst würdig vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts. So sollen wir nun solche aufnehmen, auf dass wir der Wahrheit gehilfen werden. Also auch hier, wir sollen Geschwister aufnehmen, Brüder aufnehmen. Damit sind wir eine Hilfe zur Verbreitung der biblischen Wahrheiten, und das sollen wir auch gerne tun. Und weiter lese ich dazu in Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das sagt hier der Herr und das heißt doch sehr, sehr viel. Wer euch aufnimmt, die ihr auch Gehilfen der Wahrheit seid oder Boten Gottes seid, der nimmt mich auf. Paulus schreibt dann weiter an die Römer von einer Schwester, die sich vorbildhaft verhielt. Römer 16, die Verse 1 und 2. Ich befehle euch aber, unsere Schwester Phöbe, welche ist im Dienste der Gemeinde zu Kenchrea, dass ihr sie aufnehmet in dem Herrn, wie sich ziemt, den Heiligen, und tut ihr Beistand in allem Geschäfte, darin sie euer Bedarf, denn sie hat auch vielen Beistand getan, auch mir selbst. Welch ein wunderbares Zeugnis stellt Paulus dieser Schwester auf, wie sie doch auch manche aufgenommen hat und tut ihr doch auch jetzt dieses an ihr das Gleiche und nimmt sie gerne auf. Dann sagt der Herr weiter in Matthäus 25, Vers 36, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Fällt uns da eine Schwester ein, die darin vorbildlich war? Das heißt, ihr seid nackt gewesen aus der Heiligen Schrift. Finden wir die Schwester in Apostelgeschichte 9, ab Vers 36, da heißt es zu Joppe, das ist jetzt Jaffa, wer es besuchen möchte, also der Ortsteil Jaffa, das ist der Ort, wo die Schwester dort wohnte. Zu Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, welches verdolmetscht heißt Rehe. Die war voll guter Werke und Almosen, die sie tat. Und nun starb sie. Man rief Petrus, er solle doch kommen, die Tabea ist gestorben. Und dann lesen wir in Vers 39, Petrus aber stand auf und kam mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf auf den Söller und traten zu ihm alle Witwen, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, welche die Rehe machte, als sie noch bei ihnen war. Ihr seid nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Und so waren hier alle Witwen. Es wird nicht geschrieben, wie viele, aber das zeigt doch, wie Tabea sich um die Witwen kümmerte. Ihnen Kleider nähte oder Stoff besorgte, wie auch immer. Sie hat ganz das Wort des Herrn erfüllt. Und wenn auch heute unter uns keiner in dem Sinne so große Not hat, so haben wir doch Unterschiede, wie es schon immer Unterschiede gab. Und das hat auch der Herr Jesus betont, als auch er hier gesalbt wurde und man dann das beanstandete, Mensch, solche teure Salbe jetzt hier, dass du gesalbt wirst, das hätte man ja für so und so viel Geld verkaufen können. Und dann heißt es eben in Markus 14, die Verse 7 und 8, das wollen wir dann mal aufschlagen. Also da heißt es dann, ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat, also mit der Salbung, hat auch hier die Frau getan, was sie konnte. Sie ist zuvor gekommen, meinen Leib zu salben zu meinem Begräbnis. So haben das also etliche mit großem Unwillen betrachtet, aber der Herr nimmt sie in Schutz und lobt sie und sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Und so ist es durch die Jahrhunderte schon immer gewesen, dass es Arme gab oder auch Wohlhabende oder auch Reiche. Aber da, wenn auch der Herr sagt, sie hat getan, was sie konnte, stellt sich auch uns die Frage, tun auch wir immer, was wir tun können? Manchmal sagt man ja schneller, ich habe keine Zeit vielleicht, da einen Besuch zu machen oder so, kommen wir ja jetzt gleich noch darauf. Aber der Herr sagt ja auch hier ein klares Beispiel und nimmt dann diese Frau in Schutz und sagt, lass sie in Frieden, was kümmert ihr sie oder was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Dann kommt er zum nächsten Gedanken und sagt, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Es ist gut, wenn man auch Kranke besucht, die nicht aus der Gemeinde sind, dass man auch ihnen eine Hilfe oder eine Ermutigung ist. Aber Christus bezieht sich ja speziell hier auf die Brüder, auf die Kinder Gottes in der Gemeinde. Er spricht auch von den Gefangenen. Dank sei Gott für die gute Zeit, für die Freiheit, die wir hier im Westen haben. Aber ob nun jemand krank war oder auch gefangen war, solche Geschwister brauchen Zuspruch, Ermutigung, Trost, Beistand, Fürbitte, Anteilnahme, Unterstützung. Und darauf weist der Herr. Nun kann man ja vielleicht auch sagen, naja, ich habe nicht so Zeit, aber hast du schon mal deine Zeit gemessen, wie viel du mit dem Handy verbrauchst oder mit deinem Laptop? Und dann wirst du vielleicht feststellen, wenn du das Ding mal eine Woche weglegen würdest, wie viel Zeit du hättest, auch anderes zu tun oder auch Gutes zu tun oder auch mal einen Besuch abzustatten. Nun, es geht ja auch, wenn der Herr hier davon spricht, Kindern Gottes was Gutes zu tun, um Handreichungen im Allgemeinen, so sagt es Luther, heißt also finanzielle Unterstützung oder auch eine Unterstützung durch Gaben und dass man sich hier beteiligt am Werke des Herrn. Im 2. Korinther lesen wir ja im Kapitel 8, wie auch Paulus hier ermutigt, doch Gutes zu tun. Ich tue euch kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden in Mazedonien gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, da sie durch viel Trübsal bewährt wurden. Und wiewohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach allem Vermögen, das bezeuge ich, und Übervermögen waren sie willig und baten uns mit vielen Zureden, dass wir aufnehmen die Wohltat und Gemeinschaft der Handreichung, also auch der finanziellen Unterstützung, die da geschieht, den Heiligen. Und nicht, wie wir hofften, sondern sie ergaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns durch den Willen Gottes. Dass wir mussten Titus ermahnen, auf dass er, wie er zuvor hatte angefangen, also auch unter euch solche Wohltat ausrichtete. Aber gleich wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in aller Fleiß und in eurer Liebe zu uns, also schaffet, dass ihr auch in dieser Wohltat reich seid. So erwartet es auch der Herr, dass wir reich sind im Gutes tun, im Wohltun. Naylor schreibt in dem Buch Die Ortsgemeinde, von den ersten Christen wird gesagt, dass sie viel mehr Geld den Armen auf den Straßen gaben, als die Heiden ihren Göttern in den Tempel darbrachten. Dieses geschah zusätzlich zur Unterstützung der Prediger, der Beisteuer für das Werk des Herrn und anderen gewöhnlichen Ausgaben. Um dieser Ursache willen verbreitete sich das Evangelium sehr schnell, was nicht möglich gewesen wäre, wenn sie keinen Wohltätigkeitssinn besessen hätten. Ja, so sollen wir auch Gutes tun. In Afrika hatten sie ja jetzt auch die Lagerversammlung. Und dann schreibt mir ein älterer Bruder, ja, bin knapp bei Kasse, ich weiß gar nicht, wie ich die Reise dahin bezahlen soll. Schrieb mir ein Bruder, ein anderer Bruder auch. Also da sind manche Nöte, manche haben nicht das Geld für nötige Arzneien. Und so erwartet der Herr von uns doch auch Gutes zu tun, wo wir es auch tun können. Paulus schrieb an Timotheus von den Witwen und weist darauf hin, dass wie die Witwen auch vorher gelebt haben sollen. 1. Timotheus 5, die Verse 9 und 10. Lass keine Witwe erwählt werden unter 60 Jahren, die da gewesen sei eines Mannes Frau. Also heißt, wer unterstützt werden sollte von der Gemeinde, die Witwe sollte mindestens 60 Jahre alt sein. Und die ein Zeugnis habe guter Werke, so sie Kinder aufgezogen hat, so sie gastfrei gewesen ist, so sie der heiligen Füße gewaschen hat, so sie den trübseligen Handreichung getan hat, so sie in allem guten Werk nachgekommen ist. Also sie sollte auch vorher alle guten Werke getan haben und ihr Bestes getan haben für die Unterstützung anderer. Nach der Elberfelder Übersetzung heißt es, dass sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, jedem guten Werk nachgegangen ist. Mit anderen Worten, dass sie eine aufmerksame, umsichtige Frau war, die sich auch um andere Menschen, um andere Geschwister gekümmert hatte. Jedes Kind Gottes soll so viel Aufmerksamkeit entwickeln, um zu sehen, wo und wie Hilfe geleistet werden kann. Manche nehmen sehr gerne Hilfe in Anspruch, aber da ist noch viel Spielraum zu lernen, auch mal selbst zu sehen, wo braucht der andere Hilfe, wo kann ich einen unterstützen oder Gutes tun. Manche beweisen sich in diesem Punkt sehr hervorragend, bei anderen ist noch viel Raum zur Besserung. Aber wir wollen doch auch danach trachten, reich an Wohltaten zu werden, wie Gottes Wort es uns sagt. Natürlich ist das manchmal auch mit mancher Arbeit oder Mühe verbunden, aber das sind dann die Gesegneten des Vaters, die sich auch hierin bemühen, das Beste zu tun. Nun haben wir den Punkt betrachtet, was wir den geringsten Brüdern Gutes tun können. Der Herr hat ja aber auch noch die andere Seite gezeigt, nämlich die Seite, wo Menschen sagten, wann haben wir dich denn arm oder bedürftig gesehen? Und so lesen wir in Matthäus 25, 45, dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Warum habt ihr nichts getan oder warum haben sie nichts getan? Mir fiel hier noch im Vergleich der beiden Verse etwas auf, nämlich Vers 40 und Vers 45 haben fast den gleichen Wortlaut. Allerdings in Vers 40 spricht der Herr von meinen geringsten Brüdern Und in Vers 45 spricht er nur von den Geringsten. Also das Wort mein und Brüder fehlt in Vers 45. Mit anderen Worten, diese Namenschristen, die da meinten, sie hätten doch so gut, oder wann haben wir denn Kranke gesehen oder Bedürftige, wo haben wir denn solche überhaupt mal gesehen, die waren, so möchte ich sie bezeichnen, Namenschristen, aber sie waren keine geistlichen Brüder. Christus bezeichnet sie nicht als die Geringsten oder als meine Brüder. Das fehlt in Vers 45. Und da stellen sie eben die Frage, diese Menschen, wann haben wir dich gesehen, hungrig? Welches Jahr soll das gewesen sein? Wann und wo und wie? Wir wissen nichts davon. Und diese Frage, sie zeigt uns dieses große Erstaunen, wie groß die Verwunderung der Menschen sein wird. Ja, wann ist das denn gewesen und wo? Nichts weiß ich davon. Vermutlich hatten sie nie festgestellt, dass Not beim anderen war. Oder haben sie es gesehen und mutwillig übersehen? Kann man auch machen, ja. Man weiß um die Not, aber denkt vielleicht, das können die anderen machen. Oder sie haben es wirklich nicht gesehen. Ihre Ohren haben nie auf die kleinen Hinweise geachtet. Oder vielleicht im Gespräch miteinander hat der andere sich so ganz vorsichtig geäußert, aber sie haben nichts gemerkt, dass daraus eine Not geäußert wurde oder mit diesen wenigen Worten, dass da Not oder Geldmangel war oder sie andere Hilfeleistungen gerne oder sehr brauchten. Selbst der Geist Gottes konnte diesen Menschen nicht dazu bewegen, das zu tun, was der Herr von ihnen forderte. Siehst du auch die Arbeit, die im Werke des Herrn zu tun ist? Oder welche Not der eine oder andere hat, wo du durchaus helfen könntest? Tatsache ist, wir leben ja in einem Sozialstaat. Es gibt hier Wohngeld, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und so weiter. Aber gibt es nicht in manchen Fällen auch für uns etwas zu tun, dass wir vielleicht auch mal in der Nachbarschaft schauen, wo sind sehr bedürftige Krankheitsfälle, wo wir doch da und dort ein wenig Freude bringen könnten, ein wenig Unterstützung, ein wenig Aufmerksamkeit. Und Christus hat ja gesagt, Arme habt ihr alle Zeit unter euch. Wir mit offenen Ohren, offenen Augen und auch offener Hand durchs Leben geht, der wird auch heute noch feststellen, dass da und dort Hilfe nötig ist und ich dem anderen gerne auch helfen kann, ihm eine Freude, eine Ermutigung werden kann. Und manchmal mögen es ja nur Kleinigkeiten sein. Vielleicht auch nur ein ermutigendes Wort, eine Aufmerksamkeit. Und dass wir diesen Menschen eine Hilfe sind und damit verbunden können wir auch unerlösten Menschen etwas vom Herrn sagen und ihn auf das ewige Leben hinweisen. Da, um auch zu erkennen, wo geringste Brüder Hilfe brauchen, ist natürlich auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern aus der Gemeinde notwendig und erforderlich. Denke nicht, andere werden schon das tun, was du tun könntest. Gott verlangt von einem jeden, seinen Anteil Gutes zu tun oder dass er seine Aufgaben erfüllt. Dieses Wort, das der Herr uns gab nach Matthäus 25, ist ja ein Hinweis auf die ewige Seligkeit oder auch auf die ewige Verdammnis. Und der Herr will, dass wir unsere Pflichten erfüllen. Diese Dinge, die der Herr hier erwähnt, gehören unabdinglich mit zu einem wahren Christenleben. Tu, was du kannst. So sagt der Liederdichter, und das Lied haben wir ja hier auch schon vorgetragen, da heißt es immer wieder, tu, was du kannst. Und das wollen wir auch tun. Ich erinnere mich auch einmal einem Besuch. Ich empfand schon, dass der Besuch sehr, sehr nötig war. Aber irgendwie habe ich mich so unwohl gefühlt. Aber ich dachte, nein, ich muss das doch machen. Muss doch die Geschwister besuchen. Am allerliebsten wäre ich ja natürlich zu Hause geblieben. Hätte mich vielleicht auch am liebsten noch hingelegt. Aber so wollen auch wir tun, was der Herr uns aufs Herz legt. Und die große Frage ist ja auch für die Menschen, von denen der Herr oder die so erstaunt fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig und wann hast du Not gelitten? Woraus resultierte denn diese Handlungsweise oder dieses Nichtstun, so wollen wir es besser bezeichnen? Eine Antwort kann sein, die Bequemlichkeit. Heute nicht, vielleicht morgen. Und morgen sagt man, vielleicht übermorgen. Und so schiebt man das weg, bis es nachher sich überhaupt erledigt hat. In manchen Fällen mag es Nachlässigkeit gewesen sein. Oder auch Interessenlosigkeit. Vielleicht auch Geiz, dass man sagt, ne, das kostet mir zu viel, das zu tun und man hält sich zurück. Wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich durstig gesehen? Und wann haben wir dich krank gesehen? Ein Bruder, der schon in der Ewigkeit ist, der hier auch immer zum Gottesdienst kam, er lag im Krankenhaus und bekam dann Besuch hier von unserer Ortsgemeinde. Und dann kam andere Brüder und sagten, komm doch zu unserer Ortsgemeinde. Sagte, als ich krank gewesen bin, haben mich hier aus dieser Ortsgemeinde Geschwister besucht. Ihr habt mich nicht besucht. Also hat er das auch sehr hoch geschätzt, dass man ihn im Krankenhaus besucht hatte. Und so wollen auch wir tun, was wir können. Und wollen nicht die Bequemlichkeit bei uns siegen lassen, sondern wollen vielmehr uns durch den Geist Gottes leiten lassen in allen Bereichen des Lebens. Und in manchen Fällen ist ja auch ein Besuch, ich weiß es hier auch von einer Schwester aus der Gemeinde, wo ich auch empfand, also die müsste man doch heute besuchen. Und dann bin ich mit Bruder Krebs auch hingefahren und es war auch die letzte Gelegenheit, die Schwester zu besuchen, weil sie bald heimging. So sehen wir, dass auch manches Aufschieben dazu führen kann, dass keine Gelegenheit mehr ist, Gutes zu tun oder auch Kranke zu besuchen. Gott sieht, ob es uns möglich war, das eine oder andere zu tun oder auch nicht zu tun. Gott sieht, ob wir getan haben, was wir tun konnten. Und wenn es uns wirklich nicht möglich war, etwas zu tun, das weiß der Herr. Und dann brauchen wir uns auch nicht unnötig Gewissensbisse machen. Und das ist mir auch schon so widerfahren, dass ich mal Geschwister hier aus der Gemeinde ansprach und sagte, ich würde euch gerne mal besuchen. Die Antwort lautete, ja, wieso? Wir kommen doch sonntags immer. Na ja, dann ist das auch in Ordnung gewesen, dann brauchte ich die Geschwister nicht besuchen. So sehen wir, dass der Herr sehr wohl weiß, was man an seinen geringsten Brüdern tut. Christus führt all die Dinge hier auf. Wenn aber das Gute so angesehen wird, als wenn es Christus getan wurde, wie ist es dann mit den üblen oder mit den bösen Taten? Nun, da lesen wir ja auch von dem Diotrephes, wie er da so mit den Brüdern umgegangen war, was überhaupt nicht biblisch war, was Gottes Wort zuwider war. So heißt es im 3. Johannes, die Verse 9 und 10, Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen will hochgehalten sein, nimmt uns nicht an. Darum, wenn ich komme, will ich ihn erinnern seiner Werke, die er tut, denn er plaudert mit bösen Worten wider uns und lässt sich an dem nicht genügen. Er selbst nimmt die Brüder nicht an und wehrt denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Also so hat es Johannes mitbekommen oder auch so hat er es erfahren. Denn er plaudert mit bösen Worten wider uns, diesem gesegneten Apostel Johannes, der doch auch der Lieblingsjünger des Herrn war. Aber Diotrephes scheute sich nicht, ihn so zu behandeln, als wäre er so ziemlich der Letzte von allen. Aber der Herr sieht ja auch das, wo man verleumdet, lästert, schlechte, üble Nachrede führt, widerspricht, das alles weiß auch der Herr. Und als im Alten Testament das Volk Israel kam zu Samuel und sagte, wir wollen einen König haben wie die Heiden und wollen nicht so ohne König hier unser Land regiert wissen. Wir wollen es auch so haben wie die Heiden. Und das sollte uns auch viel zu sagen haben in dieser Zeit. Wenn man sagt, wir wollen es haben wie die oder wie die, lasst uns doch uns vielmehr nach Gottes Wort ausrichten. Aber dann sagt der Herr in 1. Samuel 8, Vers 7, der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht soll König über sie sein. Es hat dem alten Samuel sehr, sehr weh getan, dass das Volk Israel mit der Führung Gottes unzufrieden war, dass sie nicht zufrieden waren, wie Gott alles führte und leitete, denn das Volk sprach ja zu ihm, sieh, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, setze auch einen König über uns. Und dann heißt es in Vers 6, das gefiel Samuel übel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete vor dem Herrn. Und was er betete und wie er betete und wie viele Tränen da vielleicht flossen, ist uns nicht niedergeschrieben. Aber ihm lag die Sache sehr am Herzen, hat ihm sicherlich sehr geschmerzt. Aber Gott sagt, mach es mal so, wie das Volk es haben will. Und durch die Geschichte sehen wir nachher, wie viele Könige gottlos waren und das Volk in Elend führten, in Sünde, in Heidentum hinein. Die Entscheidung war nicht gut. Aber das Volk, es wollte es so. Wahrscheinlich auch doch die meisten von ihnen. Und der Herr Jesus, er hat auch noch ein ermutigendes Wort gesagt in Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Hier spricht Christus zu den 70, die er ausgesandt hatte, zu seinen Boten und sagt, wer euch hört, der hört auch mich. Die Frage lautete heute, was habt ihr meinen geringsten Brüdern getan? Christus hat auf seine Kinder Acht. Er ist voller Liebe, voller Anteilnahme, möchte helfen, möchte auch Sündern zur Buße leiten, dass sie nicht verloren gehen. Aber er spricht auch zu den Kindern Gutes, zu den Kindern Gottes, dass sie Gutes tun sollen an ihren Brüdern, wo sie es auch tun können. Und er verheißt auch reichen Lohn. Dazu lese ich abschließend Matthäus 10, die Verse 40 bis 42. Da heißt es, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, der wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Das ist die hundertprozentige, zuverlässige Zusicherung, dass wir unseren sicheren Lohn empfangen, wenn wir unseren Brüdern Gutes tun. Und Gott helfe uns darin, zu tun, was wir tun können. Amen.